SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg.
Heike Makatsch zu Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, seit dieser Woche in dem Kinofilm Das Pubertier zu sehen, als Mutter der pubertierenden Carla an der Seite von Jan-Josef Liefers. Er spielt den völlig überforderten Vater. Hallo, Frau Makatsch.
Hallo.
Weil Sie schlecht nach Mainz kommen konnten und ich leider nicht nach München, haben wir die Leute-Sendung ausnahmsweise über Leitung aufgezeichnet. Sie sitzen in einem Studio in München, verstehen mich aber gut.
Ich kann Sie sehr gut verstehen. Ich mache die Augen zu und stelle mir vor, ich sei bei Ihnen in Mainz.
Wie haben Sie reagiert, als Sie den Film Das Pubertier gesehen haben, zum ersten Mal?
Also ich habe mich sehr gefreut, denn es hat mich auf vielen Ebenen berührt, der Film. Am Anfang musste ich irgendwie gleich weinen, am Ende musste ich weinen. Dazwischen habe ich ganz viel gelacht und mich an meinen Kollegen wirklich erfreut. Ich finde, dass die alle ganz toll spielen. Jan-Josef Liefers vorneweg. Und auch die kleine Harriet, unsere Tochter, strahlt durch den Film und ist so herzerfrischend. Also mir hat der Film sehr gut gefallen.
Es ist eine Komödie und Sie haben trotzdem geweint. Warum?
Naja, ich finde, es ist eine Komödie mit melancholischen Tönen. Das Melancholische daran ist natürlich, dass der Vater realisiert, dass er seine große Liebe ziehen lassen muss.
Die Tochter?
Und die Tochter, genau, in dem Fall die Tochter. Aber sowas kann ja auch eine große Liebe sein. Und er muss sie ziehen lassen in ihr eigenes Leben und das Beste daraus machen, etwas Neues entstehen lassen. Und dieser Abschied, der schmerzt auch.
Was ist denn das Lustigste gewesen für Sie in dem Film?
Naja, ehrlich gesagt, das Spiel von Jan-Josef, dieses völlig verdadderte, nicht mehr hinten dran kommende, einfach nicht wissen, was er seiner Tochter entgegensetzen soll, immer den Versuch, lässig und stark und souverän zu sein, aber in jeder Hinsicht zu versagen.
Zum Einstieg in die Leute-Sendung machen wir gerne so ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Ich wollte unbedingt in dem Film mitspielen, weil?
Weil Leander Hausmann die Regie geführt hat.
Wenn meine Töchter in die Pubertät kommen,
dann werde ich eine sehr, sehr gelassene, liberale, weltoffene, freigeistige Mutter bleiben.
Und dann hören wir uns hoffentlich. Ich war für meine Eltern in der Pubertät.
Ich war trotzdem noch ansprechbar.
Als ich mit 16 in den USA war und meinen Gasteltern das Telefon abgeklemmt wurde,
habe ich gemerkt, dass ich froh sein konnte, den Rest meiner Jugend bei meinen leiblichen Eltern verbringen zu dürfen. Denn diese amerikanischen Eltern, das war so eine Sache für sich.
Eine Schneiderlehre habe ich zwar abgebrochen, aber nähen?
Nähen kann ich immer noch so basic und tue es auch ganz gerne, vor allem Faschingskostüme.
Musik ist für mich?
Der Soundtrack zu meinem Leben.
Dass wir in den nächsten 2 Stunden nicht über das Girly Makatsch aus Viva-Zeiten reden?
Finde ich adäquat.
Seit Jahren lebe ich in Berlin und?
Das ist Heimat geworden.
Mein größtes Glück im Moment?
Ja, das wird jetzt wieder viel zu privat.
Okay. Es hätte ja auch der Sommer sein können. Nee. Aber ich sehe schon. Nee, okay, alles gut. Okay, wir reden gleich weiter über den Film natürlich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Seit dieser Woche im Kino Heike Makatsch als Sarah Wenger, Mutter des Pubertiers und Ehefrau. Eine eher kleine Rolle, denn es geht vor allem um die Beziehung zwischen Vater und Tochter. Das war Ihnen ja egal, Frau Makatsch. Hauptsache ein Film unter der Regie von Leander Hausmann. Das haben Sie eben auch schon gesagt. Warum war Ihnen das so unglaublich wichtig?
Ehrlich gesagt habe ich immer schon, wenn ich Leander auf irgendwelchen Veranstaltungen traf oder irgendwelchen anderen Filmpremieren, habe ich immer schon gedacht, ach, den Leander mag ich. Ich mag seine Filme, ich mag seinen Humor. Könnte der mich nicht mal fragen, ob ich nicht so. Und dann kam das Drehbuch und es war ein Angebot. Und dann habe ich es gelesen und dachte, Leander, die Rolle ist aber ein bisschen klein. Und dann hat er gesagt, da muss ich nochmal drüber nachdenken und ob man da wirklich was draus machen kann. Und dann hat er gesagt, also er würde mir jetzt mal empfehlen, das Nachdenken sein zu lassen, einfach mal Ja zu sagen und dann werden wir ganz, ganz viel Spaß miteinander haben. Und dann habe ich gedacht, er hat recht, vielleicht sollte man auch nicht immer so viel grübeln und überlegen, ob, weil eigentlich wollte ich das ja immer mal. Und das hat mir eigentlich auch ganz gut in den Kram gepasst, nicht zu viele Drehtage, das Kleine war noch ganz klein und genau, und dann hatte ich da wirklich eine gute Zeit mit Leander.
Und es war ja fast ein bisschen so wie ein Familientreffen am Set. Jan-Josef Liefers kennen Sie aus anderen Filmen. Durch Detlef Buck sind Sie bekannt geworden in seinem Film Männerpension 96. Hat das die Arbeit erleichtert?
Es hat auf jeden Fall, also ich finde es auch nicht schlecht, mal neue Leute kennenzulernen am Set. Und ich finde es auch nicht unbedingt nötig, dass man seinen Spielpartner durch und durch kennt. Also das kann auch manchmal weniger einfach sein. Aber in dem Fall hat es großen Spaß gemacht, Detlef auch wieder zu sehen. Es ist wirklich familiär. Es hat immer so ein bisschen was, als würde man seinen entfernten Cousin wiedersehen, von dem man irgendwie alles weiß, wo man immer so ein halbes Auge drauf hat, um zu gucken, wie dessen Leben so verläuft. Und so ist das dann auch, wenn man so alte Kollegen wieder sieht.
Jetzt muss es natürlich auch bei einer Komödie sehr diszipliniert am Set zugehen, aber trotzdem, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie sich da nicht manchmal alle zusammen weggeschmissen haben bei diesen Dreharbeiten.
Es geht wirklich eigentlich relativ normal und diszipliniert zu sich, aber ich habe gehört, dass es zum Beispiel eine Szene gab, da war ich aber leider nicht dabei, aber das muss dann doch in Lachkrämpfen ausgeartet sein, als Justus von Donani Jan-Josef Liefers einen Laubpustegerät in den Mund gehalten hat, wodurch da die lustigste Fratze bei Jan-Josef entstanden ist, nämlich mit so aufgeblasenen Backen und die Zähne freigelegt. Und das haben sie
was
wohl immer
im Film
wieder,
auch sieht, was ja, man im Film ja sieht. Ja.
Genau. Und das haben sie immer wieder gedreht. Das war ganz spontan, ist das entstanden. Und ich glaube, das war eine große Belustigung für alle.
Also doch ärgerlich, dass Ihre Rolle so klein war und Sie bei dieser Szene nicht dabei waren.
Das stimmt.
Blöd. Die Vorlage für den Film ist ja der Bestseller Das Pubertier von Jan Weiler. Haben Sie das vorher schon gelesen?
Nee, das habe ich dann im Zuge der Vorbereitungen gelesen.
Und interessant finde ich, dass der Film ja in einem wunderschönen malerischen Einfamilienhaus bei München spielt, in dem Weiler wirklich mal gewohnt hat. Wäre das so ein Zuhause auch für Sie? Wie fanden Sie das?
Also ein wunderschönes Haus, ganz, ganz toll. Die Atmosphäre darin, schön knarzig und alt und Holz und drumherum die grünen Wiesen. Aber ich bin ja schon eher Stadtmensch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich in so einem Ing-Dörfchen irgendwo eine Stunde von München entfernt über das ganze Jahr leben könnte.
Ein absoluter Höhepunkt, mit riesigen 3-Wege-Boxen das pubertierende Kind aus dem Bett zu reißen.
Ja, das ist zum Beispiel, da habe ich mich gefreut, dass Leander den Nana Muscuri-Song Guten Morgen Sonnenschein ausgewählt hat, weil den habe ich ihm ans Herz gelegt. Mm. Ja, er hatte da erst die Idee von Cat Stevens, Morning Has Broken vielleicht laufen zu lassen. Und er hat gesagt, nein, es muss dieser Song sein, denn er hat auch bei mir schon Wunder gewirkt, bei mir zu Hause. Insofern das durfte ich dazu beitragen, zu dem Film.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Der Film Das Pubertier ist zwar eine Komödie, aber es ist mehr eine Liebesgeschichte zwischen Vater und Tochter. Es geht ums Loslassen. Können Mütter das vielleicht besser als Väter, Frau Makatsch?
Das würde ich jetzt ungern verallgemeinern, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht. Also da denke ich, gibt es unterschiedlichste Persönlichkeiten in den Vätern oder in den Müttern. Es gibt Väter, die wahrscheinlich schon die ganze Kindheit des Kindes gar nicht so wirklich anwesend waren oder in erster Linie arbeiten gehen. Und es gibt wahrscheinlich auch Mütter, die es gerne haben, wenn die 8-jährigen Kinder immer noch bei ihnen im Bettchen schlafen. Ich weiß es nicht. Also das kann ich so nicht beantworten.
Aber wieso kommt im Film die Mutter ja ganz offensichtlich besser mit der pubertierenden Tochter klar als der Vater?
Vielleicht war es bei Jan Weiler so. Ich weiß es nicht. Aber
die haben einfach eine andere Vertrauensebene, oder?
Ja, das denke ich wohl auch. Also ich finde auf jeden Fall bei Sarah und bei Carla ist es so, dass sie etwas ganz Selbstverständliches verbindet und dass die Mutter an ihre Tochter, da hat sie vielleicht mehr Vertrauen da rein, dass sie da durchkommen wird durch diese Ablöse und ihnen nicht verloren geht, sondern als gestärkter, eigenständiger Mensch aus dieser Pubertät zurückkehren wird.
Es gibt eine ziemlich gute Szene, finde ich, so eine kleine Verschwörung zwischen beiden. Vater geht mit der Tochter Klamotten kaufen, sie kommen mit dutzenden Tüten zurück, machen Modenschau zu Hause und er weist dann stolz auf ein Kleid hin, das er der Tochter ausgesucht hat und sie als Mutter flüstert der Tochter zu, wann bringst du es zurück?
Ja.
Ganz schön gemein. Aber total lustig, weil so läuft's, oder? Kann man sich vorstellen zumindest.
Ich denke auch, dass vielleicht irgendwie die Väter, die haben halt ihre kleinen Töchter vielleicht länger auf dem Schoß sitzen und die Mütter können dann halt den Mädchen die Style-Tipps geben. Das kann schon sein.
Werden Sie jetzt eigentlich ständig nach Ratschlägen gefragt für die Eltern pubertierender Kinder?
Von wem jetzt genau? Also
ja, wahrscheinlich von Journalisten. Sowieso und im Freundeskreis am Ende auch, weil jetzt haben sie ja in dem Film mitgespielt.
Nein, aber ich denke auch sowieso, dass dieser Film jetzt auch keine Antworten gibt oder geben soll, sondern eigentlich eher einen Ist-Zustand beschreibt, nämlich den eines Vaters, wie Sie schon richtig sagten, in erster Linie des Vaters, der plötzlich merkt, okay, sie bleiben einfach nicht klein. Und es ist jetzt nicht so, dass am Schluss alles gelöst ist und die Tränen werden trotzdem am Schluss fließen, wenn das Kind geht. Und da müssen wahrscheinlich alle auf ihre individuelle Art auch durch. Und ich denke, das, was man vorher gesät hat bei dem Kind, wird dann auch nach der Pubertät zurückkommen. Also genau.
Aber der Film hilft vielleicht auch Eltern zu erkennen, dass sie oder wir auch manchmal einfach ganz schön peinlich sein können. Weil nämlich, ich meine, ganz ehrlich, alles, was in dem Film aus dem Ruder läuft, nicht alles, aber ein Großteil, nämlich eine Fete, da sind ja am Ende die Erwachsenen schuld.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich das nachvollziehen kann. Also ich merke das auch bei mir selber zu Hause, dass die Dinge, die ich lebensfroh an mir finde oder wenn ich denke, jetzt muss ich mal wieder ganz laut singen oder ein bisschen tanzen im Wohnzimmer, dass das bei der jüngeren Generation ganz anders ankommt. Und ich werde es mir deswegen nicht verkneifen und ich werde es mir auch nicht verbieten lassen, aber ich kann es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, dass sie denken, aber Moment mal, meine Mutter war doch für was ganz anderes gedacht. Die ist doch eigentlich dafür da, vernünftig zu sein oder was mein Schulbrot irgendwie in meinen Ranzen zu stecken und mir noch drei Hinweise mitzugeben,
und jetzt hat die
alles
Spaß.
Nicht vergessen soll. Genau. Jetzt hat die plötzlich Spaß, dabei ist sie eigentlich nur dafür da, die ganze Zeit nicht zu vergessen, woran ich mich erinnern soll.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Frau Makatsch, Sie haben schon oft Mutterrollen in Filmen gespielt, haben selbst drei Kinder. Macht das eigentlich einen Unterschied? Also verändert sich dadurch der Blick, ob man selber Kinder hat oder nicht?
Verändert sich der Blick ins Leben oder meinen Sie, oder das meinen
Sie?
Nee,
auf die Rolle. Wenn man spielt.
Ach so, ob man eine Mutter spielt, ohne ein Kind gehabt zu haben? Ja, ich meine, klar, Erfahrungen sind immer gut. Ne? Erfahrungen, die man gemacht hat, werden sicherlich das Ausfüllen der Rolle immer selbstverständlicher machen, ist ganz klar. Man kann sich auch in Dinge hineinversetzen, die man so noch nicht erlebt hat. Das ist ja auch die Aufgabe eines Schauspielers. Aber was immer man erlebt hat, kann man nutzen. Ist logisch.
In der SWR-Produktion Fremde Tochter, die jetzt gerade auf dem Filmfest in München gezeigt wurde, da spielen sie eine völlig andere Mutter als im Pubertier. Mhm. Alleinerziehend, die 17-jährige Tochter wird schwanger und möchte für den Vater einen Moslem zum Islam übertreten. Vielleicht können Sie die Geschichte kurz erzählen. Wie geht die Mutter damit um? Also wie haben Sie als Filmmutter da reagiert?
Ja, da ist es zum Beispiel auch eine Mutter, die nicht loslassen will. Natürlich ist es auch eine ganz fremde Welt, in die ihre Tochter sie verlassen möchte, so scheint es der Mutter. Aber ja, die Mutter und die Tochter haben auch irgendeine Art Symbiose im Unglück. Ja? Also sie leben in prekären Verhältnissen und sind sich gegenseitig Stütze und plötzlich wendet sich aber diese jetzt gerade fast erwachsen werdende Tochter ab und sagt, das Leben, wie du es mir hier vorgelebt hast, ist für mich nicht lebenswert. Ich suche nach einem anderen Sinn. Und das ist natürlich dann ein doppelter Schmerz für die Mutter, die vielleicht selber auch erkennt, dass sie ihr Leben nicht so erfüllt hat, wie sie es gebraucht hätte, um ein gutes Vorbild für die Tochter zu sein. Ja, das ist die Geschichte in Fremde Tochter. Und dann muss sie auch anerkennen, dass die Tochter ihr eigener Mensch ist und eine andere Vision hat von Glück oder von Sicherheit als die Mutter.
Ich habe Ausschnitte gesehen, die Maske hat ganze Arbeit geleistet oder waren Sie zum Zeitpunkt der Dreharbeiten so fertig?
Ich denke, wenn man sich in einen gewissen Gefühlszustand begibt, dann ist da einiges möglich im Gesicht. Also ich war nicht während der Dreharbeiten fertig, aber während der jeweiligen Szenen hat man sich sicherlich in emotionale Tiefen begeben.
Wie war das?
Wie war das?
Na, wie schwer war das? Ich meine, es ist ja dann schon, war schon eine herausfordernde Rolle und zeigt ja auch, ist nicht immer alles lustig, so wie im Pubertier. Ich meine, Sie haben ja auch schon ganz andere Rollen gespielt.
Ja, aber ehrlich gesagt, das hört sich jetzt bescheuert an, aber das macht ja auch Spaß. Mhm. Es macht ja auch Spaß, sich und da kommen wir wieder zu dem Erfahrungsschatz, an einem Erfahrungsschatz zu bedienen. Es macht auch Spaß, seinen inneren Weg zu der Situation einer Figur zu finden und diese Art von ja, Schmerz, wenn man so will, den man dann empfindet oder den man in sich sucht und findet, der ist ja temporär.
Und wie schnell kann man, können Sie das dann vergessen? Also oder ist dann nach Dreharbeiten ist dann auch wirklich Schluss und dann ist wieder Heike Makatsch normales Leben in Anführungsstrichen?
Ja, nach Dreharbeiten ist dann Schluss.
Geht das immer?
Ja, das geht immer. Das ist nicht so schwer. Das ist, man hat halt eine im besten Falle einen guten Griff auf die eigenen Gefühle und da kann man sich daran bedienen und danach verschließt man auch wieder diese kleinen Kästen.
Sie haben selber mal gesagt, dass Sie sich erst mit 30 von Ihren Eltern gelöst haben. War das ernst gemeint?
Ja, war ernst gemeint, genau. Ja, würde ich schon sagen.
Warum hat es so lange gedauert?
Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein Einzelkind. Wir waren immer sehr, sehr eng und ich habe schon auch mein eigenes Ding gemacht, ist schon ganz klar. Aber es war, ich glaube, dass nachdem ich meine eigene Familie gegründet habe, da doch nochmal eine andere Art von Loslassen auf beiden Seiten möglich war.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben ein Studium abgebrochen, eine Schneiderlehre abgebrochen, waren nie auf einer Schauspielschule, sind sehr erfolgreich. Klingt nach einem guten Rezept. Würden Sie es weiterempfehlen?
Ja, würde ich weiterempfehlen. Also ich denke nicht, dass man jetzt an einer Ausbildung kleben bleiben muss, die einen vielleicht schon auf dem Weg als unbefriedigend sich darstellt. Ich denke, bleibt man offen, hat das Herz und den Blick offen für Möglichkeiten, die sich einem bieten und schöpft man die dann auch aus und gibt sich da richtig rein, dann kann das Leben spannend werden.
Wie haben denn Ihre Eltern reagiert? Die Mutter Grundschullehrerin, Ihr Vater war Eishockey-Nationaltorhüter. Waren die einverstanden?
Ja, die waren einverstanden. Natürlich haben sie das alles schon auch mit betrachtet und mit mir auch besprochen und hatten sich vielleicht eine akademische Laufbahn für mich vorgestellt. Und als es dann sich anders anbahnte, schon mit der Schneiderlehre und dann später mit Viva, dann waren da natürlich auch warnende Stimmen, aber natürlich immer unterstützend, ist klar.
Können Sie sich vorstellen, wie Sie reagieren, wenn es um die Karriere, die Zukunft Ihrer Kinder mal geht?
Ähnlich, hoffe ich.
Das heißt, Sie sehen auch überhaupt gar keinen Grund, sich von Ihren Eltern dann abzugrenzen? Weil ganz oft ist es ja so, dass man dann, wenn man selber Kinder hat, unbedingt alles Mögliche anders machen will. Aber nö, bei Ihnen ist gut.
Ich werde dann ganz streng sein und Ihnen sagen, du machst diese Banklehre zu Ende, koste es, was es wolle. Nein, ich denke, man kann auch ab einem gewissen Alter den Kindern nur mit Rat zur Seite stehen. Man kann ihnen weder was befehlen, noch sie enterben, noch ihnen sagen, so oder gar nicht. Also das ist dann irgendwann auch vorbei. Die Saat muss man früher aussäen, sodass man davon ausgehen kann, dass das Kind mit einem klaren Verstand und einem guten Selbstbewusstsein seinen Weg geht.
Kommen wir nochmal zurück auf die Schauspielerei. Vor einem Jahr haben Sie in einem Freiburger Spezialtatort eine Kommissarin gespielt. Inwiefern war das was ganz Besonderes für Sie?
Ja, also es war was Besonderes, weil ich, glaube ich, vorher nicht ganz das Ausmaß ahnte, wie großes Augenmerk auf einen Tatort ist. Also es werden ja sehr viele Krimis gedreht in Deutschland und auch sehr, sehr viele Tatorts. Und das ist wirklich.
Sie haben auch nicht richtig geguckt, Sie gehören nicht zur Fangemeinde, oder?
Nee, Fangemeinde nicht. Also ab und zu gibt es mal einen Tatort, der gut besprochen ist und dann kann man ihn sich mal angucken. Aber es ist anscheinend ein Heiligtum, dieser Tatort. Genau, das war mir vorher, das war was Besonderes, ne, dass man da sozusagen den Schritt hinein wagt in diese Tatort-Community. Und es war auch besonders, dass man an einem Projekt sozusagen schon beteiligt ist, bevor überhaupt klar ist, was wird denn da überhaupt gedreht. Ne? Das ist ja, geht ja auch den anderen Kommissaren, glaube ich, so, dass
ach so, weil erstmal nur feststand, Sie sind die Kommissarin.
Genau, aber man hat noch kein Drehbuch.
Noch kein Mörder, noch keine Leiche.
Genau. Und das ist ungewöhnlich. Normalerweise klopft man ja jedes Projekt sehr ab nach all den Dingen, die man dann für drehwürdig hält oder eben halt auch nicht.
Und würden Sie jetzt lieber gerne nochmal eine Tatortkommissarin spielen oder Mörderin, Leiche, was auch immer?
Ich würde das davon abhängig machen, wie gut ein Drehbuch ist. Also bei einem, da kann es dann ein Mörder sein oder auch eine Kommissarin, wenn es ein gutes Drehbuch ist.
Aber keine Leiche.
Am Ende kann es dann auch eine Leiche werden.
Aber erst am Ende.
Ja, genau. Erst am Ende.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben vor kurzem gesagt, Sie sind beim Singen ziemlich furchtlos. Wie haben Sie das gemeint?
Das habe ich so gemeint, dass, ja, würde ich jetzt mich die ganze Zeit fragen, ob das alles reicht und gut genug ist, dann würde wahrscheinlich die Furcht mich ergreifen und dann würde ich vielleicht nicht singen. Aber da ich sehr gerne singe und Musik liebe und furchtlos bin, habe ich schon oft die Chance ergriffen zu singen.
2009 haben Sie in dem Film Hilde über Hildegard Knef die Lieder selbst gesungen. War das eigentlich von Anfang an klar?
Ja, das stand das stand eigentlich nicht zur Debatte. Und da habe ich dann auch lange dran gefeilt und dann im Studio viel Zeit verbracht, mit der Gesangslehrerin viel Zeit verbracht und natürlich auch viel Zeit mit den Hildegard Knef-Stücken verbracht und dann versucht, eine eigene Interpretation, die trotzdem Hildegard Knef nicht aus den Augen lässt, zu finden.
Hat das Spaß gemacht?
Ja, sich in den kreativen Prozess zu begeben, Persönlichkeiten zu begreifen, die dann darzustellen und so weiter, das macht immer wahnsinnig viel Spaß, das stimmt.
So viel Mut war wahrscheinlich nicht nötig, um die CDs aufzunehmen mit Kinderliedern. Wie ist das entstanden?
Genau, die habe ich mit Max Schröder von der Höchsten Eisenbahn aufgenommen. Der hat die gesamte...
Müssen wir vielleicht sagen, auch der Vater ihrer ersten beiden Kinder?
Genau, der Vater meiner ersten beiden Kinder. Und er hat die gesamten Arrangements und alle Instrumente gespielt, die Arrangements gemacht für diese traditionellen Kinderlieder, die gesammelt im großen Liederbuch von Diogenes zu finden sind. Und Diogenes kam vor vielen Jahren auf uns zu und hat gesagt, wollt ihr euch ein paar Lieder davon aussuchen, dann machen wir eine CD. Diese CD hieß dann Die schönsten Kinderlieder, war ziemlich erfolgreich und es ist bis heute, was echt schön ist und ich finde, die ist auch echt angenehm geworden. Viele sagen, ah, das hören sie gerne im Kinderzimmer ihrer Kinder, nicht immer so ein Rumtäte-Musik, sondern wirklich tolle Arrangements, muss man sagen. Und jetzt haben wir letztes Jahr die Folge-CD gemacht, noch mehr schönste Kinderlieder, auch vom Diogenes Verlag.
Und sind die dann auch bei Ihnen zu Hause gelaufen oder laufen demnächst wieder, wenn die Kleinste alt genug ist?
Ja, diese CDs, die laufen bei uns, liefen und laufen bei uns, genau.
Welche Rolle hat denn Musik in Ihrer Jugend gespielt?
Eine große, große Rolle. Musik Popmusik aus allen Generationen, aus allen Jahrzehnten habe ich eigentlich gehört, seit ich, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Jahre alt war. Und ja, das war eigentlich immer so die Seite der Kultur, die mich am meisten interessiert hat.
Und da ja auch schon recht früh ein großer Beatles-Fan, das haben Sie vor Jahren auch in SWR1 Rheinland-Pfalz Leute schon mal gesagt. Wie kam es eigentlich zu dieser Beatles-Zuneigung?
Naja, erstmal, es ist ja nicht so schwer, die Beatles zu mögen. Ist, glaube ich, auch eine Musik, die auch schon ganz junge Menschen verstehen können und lieben können. Also das merkt man, glaube ich, immer, wenn man die Beatles Kindern vorspielt. Da können die auch gleich mitsingen und verstehen irgendwie die Melodien. Aber dann kam dazu auch noch, dass John Lennon erschossen wurde 1980. Und da war ich 9 Jahre alt und da war das in allen Medien. Und ich hatte schon die Beatles kennengelernt vorher. Und das hat das Ganze dann nochmal vertieft. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und das war mein Zugang dazu.
Und die laufen auch heute noch?
Die laufen immer mal wieder, ja. Ich glaube, es gibt so ein paar kulturelle Lichtmomente, die begleiten alle immer mal wieder.
Welchen soll ich spielen?
Welchen Beatles-Song? Mhm. Nehmen wir doch mal ein Lied. I Feel Fine.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, klar, habe ich im Archiv nach alten Artikeln geguckt, es gibt Berge. Gleichzeitig sind Sie nicht scharf darauf, viel von sich preiszugeben. Ist das in den vergangenen Jahren schwerer geworden?
Naja, erstmal finde ich, stimmt das gar nicht so. Gucken Sie mal, wir haben jetzt hier schon ganz lang miteinander gesprochen und ich finde, ich rede ohne Ende, ohne Punkt und Komma, erzähle Ihnen auch wirklich Wohlüberlegtes und auch aus tiefster Seele heraus. Also ich finde, das stimmt gar nicht, das ist so ein Ruf, der eilt mir irgendwie anscheinend voraus, dass ich nichts preisgeben will oder so, aber das ist gar nicht so.
Das liegt vielleicht daran, dass es in ganz vielen Interviews vorkommt. Ja, weil das stimmt schon. Sie sagen dann viel, aber eigentlich sagen sie, ich will nichts.
Nein, nein, das ist nicht wahr, sondern ich erzähle einfach nicht jetzt, ich plaudere jetzt nicht von meinem Zuhause. Ich gebe meine Kinder nicht wirklich an die Öffentlichkeit und vielleicht auch nicht mein Liebesleben. Aber ich finde, es gibt auch noch ganz viele andere Dinge, über die man reden kann. Und das tue ich dann auch gern.
Wie anonym und damit entspannt ist denn eigentlich das Leben in Berlin?
Das ist sehr, sehr anonym, wenn man so will. Also ich wohne da in meinem Kiez im Prenzlauer Berg und da kenne ich dann den Bäcker und den Italiener an der Ecke und die Eltern aus der Schule und meine Freunde, die nicht so weit weg wohnen. Und so lebe ich da mein Leben. Und da wird man pro Tag kein einziges Mal angesprochen, weil man irgendwo im Fernsehen gesehen wird.
Sensationell, obwohl es ja so viele Touristen gibt, weil es erscheint mir völlig normal, dass Nachbarn, der Bäcker und so die Leute nicht drauf eingehen, aber ich habe zuletzt Berlin auch als sehr touristisch, gerade auch die Ecke da, den Kiez erlebt und stelle mir das halt so vor, oh, dann doch schnell ein Selfie mit Heike Makatsch oder so.
Nee, aber das sind natürlich dann schon auch Wohngebiete, in denen man mehr verkehrt und ich bin jetzt nicht ständig am Brandenburger Tor und laufe da durch und hin und her und so, also ich kann mich da wirklich nicht beklagen. Mich erkennt keiner auf der Straße.
Sie haben vorhin gesagt, Berlin ist ein Stück weit Heimat auch. Können Sie sich trotzdem vorstellen, mit der Familie mal für eine Zeit ins Ausland zu gehen?
Steht jetzt nicht unbedingt an. Wieso gerade ins Ausland?
Ach, könnte ja auch mal interessant sein. Sie haben ja auch mal jahrelang in London gelebt, als Sie mit Daniel Craig, dem Schauspieler, zusammen waren. Kann ja sein, dass das auch Lust macht und vielleicht auch mal im Ausland wieder eine Rolle zu übernehmen.
Ja, man weiß nie, wohin einen der Weg noch führt, aber es ist jetzt nicht geplant. Und Sie, wollen Sie mal ins Ausland?
Ach, ich war auch schon mehrmals im Ausland und fand es immer gut.
Ja, ja. Ja, nee, ich reise auch mal hin, hier und dorthin, aber dass ich gleich umziehen würde, das steht jetzt nicht an.
Und wenn Ihre Kinder in dem Alter sind, so nix wie weg, würden Sie sie ziehen lassen?
Natürlich. Das muss jeder dann seinen eigenen Weg gehen. Also das ist ja ganz klar.
Nee, das Lustige ist ja, dass in dem Film, das Pubertier, ach, es dem Vater schon schwerfällt, ne? Die Carla, als sie dann in ihr Auslandsjahr aufbricht und die kommen ja jetzt immer früher, diese Auslandsjahre.
Ja, ist das so?
Ja, ist mein Eindruck.
Das geht ja gar nicht. Man kann ja nicht so ein Jahr lang sein 13-jähriges Kind wegschicken.
Naja, aber 15, oder?
Ja, aber so alt war ich auch damals, also da war ich auch noch 15, als ich nach Amerika ging für ein Jahr. Also ich glaube, das ist immer schon der Zeitpunkt gewesen, an dem man nach Amerika oder Australien oder wo immer man hingeht, zieht, das ist ja so nach der 10. Klasse, ne, dass man das macht, kurz vor der Oberstufe. Also genau, ja, das ist wahrscheinlich komisch und man weiß nicht, was treibt das Kind da auf der anderen Seite des Erdballs, aber gehört dazu, zum Leben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ohne zu viel vorwegzunehmen, es ist alles überspitzt, überdreht in dem Film, also ziemlich vieles zumindest. Gegen Ende dann die Szene auf der Polizeistation. Wie haben Sie die erlebt?
Oh ja, die war toll. Also Leander Hausmann, wenn er solche großen Szenen, die über den ganzen Tag gedreht werden, inszeniert, dann hat das doch immer etwas von Theaterarbeit, hat man das Gefühl. Und ja, da probt man und guckt, wer kommt wann, aus welchem Raum, aus welcher Tür, wer stößt sich an wem vorbei, um dann jemand anderem in die Arme zu fallen und wie kann das alles mit einer Kamerafahrt eingefangen werden. Also das war ein großes Chaos, aber am Schluss sehr präzise inszeniert.
Ist es eigentlich mehr ein Film für Erwachsene oder für Kinder, die nicht mehr Kinder genannt werden wollen?
Ich habe letztens irgendwo gelesen und das fand ich irgendwie ganz treffend, dass das dass dieser Film eine Seltenheit ist, weil er ist ein Familienfilm, in den die Erwachsenen mit ihren pubertären Kindern gehen können. Es ist jetzt nicht so, dass da die Eltern gelangweilt ihre Kinder beim Kinobesuch begleiten, weil sie noch nicht anders ins Kino kommen. Und es ist auch nicht ein Teenie-Film, wo die Eltern die ganze Zeit denken, ach Gott, ist das unter meinem Niveau oder so. Und ich denke, dass aber trotzdem auch Teenager lachen können und vielleicht sogar ihre Eltern ein bisschen besser verstehen.
Gemeinsame Kinobesuche, gibt's das bei Ihnen? Reicht die Zeit nicht. Videoabende zu Hause, Blu-ray, DVD.
Wir machen das so wie alle anderen Familien auch.
Sie haben vorhin schon mal angedeutet, wenn Sie...
Ich hatte Ihnen das ja vorhin auch gesagt, dass ich ungerne die ganze Zeit darüber rede, was ich mit meinen Kindern so mache oder nicht mache. Weil diese Anekdoten und deswegen, aber Sie fragen mich ständig danach.
Echt?
Mhm.
Kam mir jetzt nicht so vor.
Doch, es ist oft, ja.
Sie haben es vorhin aber selber angesprochen. Deshalb, das fand ich jetzt auch interessant in dem Zusammenhang, gerade mit dem Pubertier, weil da die Mutter ja wieder arbeiten geht und so. Diese Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Kinder und so weiter, da haben Sie mal gesagt, Schauspieler sind da eigentlich ganz schön privilegiert. Wie haben Sie das gemeint?
Naja, also ich will jetzt auch nicht von jedem Schauspieler und vielleicht auch jetzt nicht von Schauspielern, die jetzt am Theater und dann Gastspiele und in vielleicht andere Städte sogar gehen müssen. Also da kann das auch ein Pensum sein, was schwierig mit Familie vereinbar ist. Aber in meinem Fall ist es so, dass dann die Zeiten, in denen man arbeitet, doch sehr übersichtlich und kompakt sind. Und dann gibt es immer sehr lange Zeiten, in denen man eigentlich wirklich zu Hause ist. Und insofern ist es anders als bei einem 9-to-5-Job oder sogar 2-6-Job, wie es ja eigentlich meistens ist, wenn man seinen Job ernst nehmen möchte, wo man jeden Tag bis zum Abend voll in der Arbeit steckt. Da gibt es dann halt einfach Zeiten, Monate zum Teil, in denen man voll und ganz zu Hause sein kann. Und das ist schon ein Privileg, würde ich sagen.
Mutter, Schauspielerin, Sängerin, Autorin, Sie haben auch schon geschrieben. Was fehlt noch? Was würden Sie gern noch machen?
Ich bin eigentlich ganz, ganz zufrieden. Ich bin auch ganz gut ausgelastet. Und was dann da sich noch anderes anbahnen könnte irgendwann, das ist jetzt noch nicht ausformuliert in meinem Herzen.
Bleibt da bei all dem noch Zeit für Yoga, Fahrradfahren?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich, wenn ich eine Zeit lang kein Yoga machen kann, das finde ich schon eine Entbehrung. Also deswegen, eigentlich kann man ja seine kleine Matte überall ausrollen. Das mache ich wirklich gerne und gibt einem auch ganz viel Kraft, finde ich. Hört sich zwar wahnsinnig abgedroschen an, ist aber wirklich so. Also kann ich jedem empfehlen. Das ist hält einen echt geschmeidig. Und Fahrrad fahre ich eh lieber als Auto. Und jetzt, wenn der Regen endlich mal ein bisschen aufhört, dann gibt es eigentlich auch keine Strecken, die man nicht am besten mit dem Fahrrad bewältigen sollte.
Dann wünsche ich Ihnen viel Glück, alles Gute. Dankeschön
danke
für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen. Dankeschön.
Das war SWR1 Leute mit Heike Makatsch und wir haben die Sendung diese Woche aufgezeichnet über Leitung, die Schauspielerin in München im Studio und ich in Mainz. Deshalb gab es jetzt am Ende ausnahmsweise auch kein Geschenk für den Leutegast. Wäre mit dem Überreichen einfach schwierig geworden. Mein Name ist Claudia Deek. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Sonntag. Machen Sie es gut.